Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Die Kundin, die jetzt hier mit dabei ist, bekommt jetzt aus dem vergangenen Jahr 40.000 Euro vom Finanzamt.
Das ist jetzt die Kundin, mit der du hier bist.
Mit der ich hier bin, ja. Die bekommt jetzt, weil wir diesen IAB gebildet haben, 40.000 Euro vom Finanzamt zurück.
Moin Moin, meine Tiny House Enthusiasten. Wir haben eine Videoaufnahme und obendrein natürlich eine Tonaufnahme für den Podcast hier. Wir sitzen hier etwas regnerisch, ausnahmsweise mal regnerisch in Paleochora im Südwesten von Kreta. Und ich sitze hier mit dem Jochen Hiemisch zusammen. Erstmal, moin Jochen, wir haben uns die ganze Woche nicht gesehen.
Moin Peter, gar nicht, nee.
Nein, wir sind ja schon eine ganze Woche hier zusammen. Und wir haben ja eigentlich keinen Aufwand gescheut und keine Mühe gescheut, um hier an diesem Standort das Interview zu führen.
Ja, genau. Ja, was soll ich sagen? Natürlich.
Also wir haben uns hier getroffen, aber wir wollen natürlich ein bisschen darüber sprechen, was du machst, wieso wir heute über im Tiny House Podcast darüber sprechen wollen. Jochen, du bist seit Jahrzehnten in der Finanzwirtschaft aktiv.
Ja.
Tu mir einen Gefallen. Berichte ein bisschen aus deinem langen Leben, warum du dann auch noch das Ganze angepackt hast mit Finanzen und warum du dann das Thema Tiny House auch noch auf dem Plan hast.
Ja, das Thema Finanzen, das war ganz zufällig. Weil ich habe meine Fähigkeiten als Geschäftsleiter eines Kaufhauses überstrapaziert und meine Chefs waren der Meinung, das könnten sie ohne mich besser. Ich war das nicht, aber okay, ja. Das war's. Und dann habe ich
der Niedergang dieser Kaufhauskette ist ja auch bekannt.
Die haben dann ich glaube 4 Jahre oder 5 Jahre später Insolvenz angemeldet.
Mhm.
Ich will jetzt nicht sagen, das war wegen mir, aber denken darf ich das ja schon. Ja, und ich hatte einen Makler, der mir meine Wohnung vermittelt hatte, der in der Finanzdienstleistung war und der dann mal gesagt hat, wenn Sie da mal aufhören, kommst du zu mir. Dann bin ich zu ihm gegangen und dann gesagt, um Gottes Willen, ich kann Sie gar nicht ausbilden. So war es nicht gemeint, aber mich hatte das dann schon angesprungen und ich habe dann von ihm einen Tipp für eine Firma bekommen, die eine sehr gründliche Ausbildung für mich gemacht hat. Die war auch sehr teuer. Das hat im Nachhinein immer gesagt, hat 5 Millionen gekostet, aber das ist ein anderes Thema.
Mhm.
Also ich habe sehr, sehr von Grund auf sehr gründlich gelernt, was Finanzdienstleistung bedeutet, welche Aspekte dazu berücksichtigen sind. Mir war es auch von Anfang an wichtig, alles beurteilen zu können, um richtig Kunden beraten zu können. Und ich habe dann von Anfang an sehr stark auf steuerbegünstigte Kapitalanlagen gesetzt, weil das ist ein Geld, was der Kunde sonst nicht hat.
Mhm.
Das hat das Finanzamt und damit kann er keine Rendite erzielen. Und wenn er aber die Möglichkeit findet, wie gesagt, eben entsprechende steuerliche Möglichkeiten zur Gestaltung zu nutzen, dann hebelt das nochmal nicht nur der Kredit, der dann hebelt, sondern auch das Mehrgeld vom Finanzamt. Und das ist mit Immobilien meiner Meinung nach immer schwieriger geworden, weil der Markt sich verändert. Die Finanzen haben sich verändert. Die Zinsen sind seit 3-4 Jahren wieder extrem hoch, dass es fast nicht mehr lohnt. Die Preise im Immobilienmarkt sind extrem weit nach oben gegangen. Und ich habe Alternativen gesucht und außerdem auch Alternativen gesucht in Form von sofortigen Steuerrückflüssen. Und ich hatte dann habe dann eine Kapitalanlage, in der man aber sehr viel Geld investieren muss. Du kennst das Thema Photovoltaik, Blockheizkraftwerke habe ich gemacht. Ja. Das funktioniert grundsätzlich, aber wenn der Investor erst einmal 300 oder 500.000 Euro investieren muss, damit er da mitmachen kann, ist das für viele nicht machbar, weil sie das Geld einfach nicht frei haben.
Alles klar. Übrigens, du sprachst gerade so Immobilien an. Das ist ja auch ein Thema, wenn wir über Tiny Houses sprechen. Und das Interessante ist, dass die Kreditzinsenentwicklung natürlich auch einen Niederschlag also gebracht hat bei Tiny Houses. Das ist ja ohnehin, sagen wir es mal ganz deutlich, der private Hausmarkt, 1- und 2-Familienhäuser, ist ja in den letzten Jahren um 60-70% eingebrochen. Und der Tiny House-Markt ist ja ein preissensiblerer, der private, und richtet sich ja an Leute, die noch weniger investieren können oder wollen.
Mhm.
Und das heißt, er ist noch sensibler und ist eigentlich praktisch, der private Markt ist heute tot. Ja?
Ja.
90% jede Woche kriege ich von jemandem den Hinweis, du tschüss allein, ich verkaufe wieder Handytarife oder sonst irgendetwas. Und deswegen ist der gewerbliche eigentlich der einzig Interessante, über den wir gerade reden.
Richtig, und das ist das, über was ich dann gestolpert bin. Letztes Jahr im Sommer habe ich dann gehört, zufällig über einen Kollegen von Rolling Tiny House.
Das bin ich.
Ach, das bist du, ja. Genau, das habe ich dann auch erfahren. Und dann habe ich den Kontakt gesucht und seitdem beschäftige ich mich das Thema Es ist natürlich immer auch, wie gesagt, ich habe eine sehr gründliche Ausbildung gemacht, die Frage, wie sicher ist das, wie stimmig ist das, sind irgendwo Haken, Dinge, die man nicht berücksichtigt hat. Und deswegen bin ich jetzt auch mit meiner Kundin da nochmal hier nach Palermo geflogen, um das einfach nochmal vor Ort zu eruieren und auch diese Dinge zu besprechen und zu sagen, wie geht das im Ausland? Kann man das machen, kann man das nicht machen? Das Interessanteste fand ich aber, oder finde ich nach wie vor für meine Klientel, dass es eben auch leitende Angestellte, die ein Einkommen haben von 150.000, 200.000 Euro, die also gar nicht selbstständig, eigentlich in ihrer Situation gar nicht gewerblich sind, dass die das auch nutzen können, indem sie einfach erklärt bekommen, wie kann man gewerblich werden.
Ja.
Und mit dem Tiny House ist das relativ leicht.
Ja. Wobei immer wieder auch dann erklärt werden muss, lieber Freund, du kannst es nicht als Angestellter, du musst dich selbstständig machen, du musst Unternehmer werden,
ja, genau. Sonst geht das nicht. Du musst zusätzlich zu deinem Angestelltenverhältnis ein Gewerbe gründen, betreiben, aber du hast eben, Peter, die Möglichkeit, dass du mit diesem Gewerbe, was du gründest, Steuern aus deiner Angestellten-Tätigkeit verwenden kannst, weil in dem Moment, wo man eine GbR gründet, ist das eine Personengesellschaft und die steuerlichen Auswirkungen greifen eben auf deine Steuererklärung, also auf deine Einkommensteuer.
Weil alles auf die Einkommensteuer, genau.
Und das ja, wird ja dann alles miteinander vermischt. Und wenn jetzt jemand für 200.000 Euro Einkommen 70.000, 80.000 Euro Steuern zahlen müsste, dann kann er das in dieses Gewerbe mit einbringen, indem er einen IAB nutzt.
Mhm.
Das ist ein wichtiges Thema. Und über diesen IAB Steuern aus seinem Einkommen zurückholen kann, aus den letzten 3 Jahren sogar noch.
Mhm.
Das heißt, es geht also auch für geringer Verdienende, die dann den IAB auf 3 Jahre aufteilen. Und das ist das, was mich fasziniert. Dass ich sage also entweder sofort, die Kundin, die jetzt hier mit dabei ist, bekommt jetzt aus dem vergangenen Jahr 40.000 Euro vom Finanzamt.
Das ist jetzt die Kunde, mit der du hier bist.
Mit der
ja?
ich hier bin, ja. ja. Die bekommt jetzt, weil wir diesen IAB gebildet haben, 40.000 Euro vom Finanzamt zurück. Das war eine besondere Situation. Die ist sicherlich auch für den einen oder anderen spannend, wenn er eine Abfindung bekommt und dann vielleicht denkt, naja, 80.000 Euro Abfindung, was soll ich damit machen? Die Hälfte nimmt das Finanzamt und von den anderen 40.000 kann ich mir was Schönes kaufen und das war's. Mhm. Nee, das kann man nutzen mit dem IAB, weil dann eben zusätzliche Effekte entstehen.
Das ist spannend. Also das heißt, deine Kundin hat dann auch ein Tiny House bestellt und gekauft, um
richtig,
genau diesen Vorteil zu nutzen.
Die hat das jetzt schon ja. bestellt und ja. gekauft. Und
aber noch nicht gekriegt.
Ja, nee.
So in der Produktion.
Da bist du zuständig.
Ja. Okay, gut, das ist in Ordnung. Nein, das ist nicht so. Okay, jetzt sind wir natürlich jetzt hier auf Kreta und die Diskussion ist natürlich auch müßig. Die hatten wir im Vorwege auch schon gehabt. Ist das auch steuerlich machbar, dass man das im Ausland machen kann? Und du hast dich ja mit dem Thema ChatGPT intensiv auseinandergesetzt und jede zweite Frage, die ich dir stelle, die beantwortest du immer mir gegenüber nach dem Motto, ich frage mal ChatGPT.
Ja, für mich ist das ein Mittel, was Zeit enorm verkürzt. Steuerrecht ist das komplizierteste auf der Welt in Deutschland. Mhm. Ich könnte, glaube ich, in meinem Leben gar nicht alle diese Steuergesetze und die Ausführungen dazu und die Erlasse dazu selber lesen. Aber ChatGPT kann das. Und man muss dann ab und zu mal ein bisschen nachfragen, weil ChatGPT nicht so hundertprozentig immer sofort die richtige Antwort hat. Aber wenn man das dann schlau durchliest und nachfragt und ChatGPT, die KI, ein bisschen führt, dann kommt man auch zu dem richtigen Ergebnis.
Mhm.
Und auch wenn ich dich als sehr kompetenten und auch sehr akribischen Menschen kennengelernt habe, gerade was die Themen Tiny House angeht, du hast ja mittlerweile, weiß ich nicht, über 100 Podcasts gemacht und stellst dir immer wieder die Frage, ist das richtig und wie ist das richtig, was wir machen, was müssen wir noch beachten, bin ich jemand, der dann trotzdem nochmal selber das nachlegt.
Also ein Oberkritischer, ja.
Ich will gar nicht sagen oberkritisch. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich, wenn mich jemand fragt, wenn ich sagen kann, das steht da und da, und das können wir jetzt gemeinsam nachlesen.
Ja, ja.
Wenn ich sagen kann, das hat der Peter gesagt, ich weiß nicht, wo steht, fühle mich immer selber nicht wohl. Hat nichts mit dir zu tun, das ist meine Sache, weil ich möchte natürlich, wenn ich Kunden berate, auch wissen, dass das anschließend so funktioniert, wie ich das gesagt habe. Und nicht irgendwann einer kommt und sagt, na, du hast doch ganz vergessen, das.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, den nicht nur du als Finanzfachmann wissen solltest. Ich kriege das immer wieder mit, wenn sehr gut verdienende Angestellte von was hören, nach dem Motto, ich mach mal jetzt, ich habe keinen Steuern sparen, ich muss nur unterschreiben. Dann drehe ich also schon am Rad, nach dem Motto, du machst dich selbstständig, du wärst Unternehmer und sagst einfach, per Unterschrift geht das schon, ich glaube dem das. Da fasse ich mir an die Birne und sage, wie kann das angehen? Die investieren 100.000 und wissen gar nichts.
Ja.
Ja? Und glauben und hoffen und wundern wundern sich dann, dass sie auf die Nase fliegen, wo ich ja immer als alter Unternehmensberater, bitte 30 Jahre Unternehmensberatertätigkeit bricht dann ja auch ein bisschen, dann erlebe, sagt, der Steuerbescheid ist doch völlig irrelevant. Da steht immer unten drunter vorbehaltlich einer Prüfung. Und der Angestellte kennt ja keine Betriebsprüfung, weil es noch nie als mit der Einkommensteuer hatte. Aber jetzt kriegt er sie definitiv in ein paar Jahren.
Ja.
Und wenn der Finanzprüfer dann doofe Fragen stellt und er auch noch doofe Antworten gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er voll auf die Nase fliegt und das Ding rückwirkend auch abgewickelt wird, riesengroß. Und das ärgert mich jedes Mal, wenn ich mal sage, ne, ich habe da mal investiert, das ist eine schöne Geschichte. Was ist denn das? Ja, hat mein Steuerberater gesagt.
Ja,
und da drehe ich durch.
Und das ist ein springender Punkt, Peter. In meinen 30 Jahren Finanzdienstleistung, keine zwei Steuerberater gefunden, wo ich sagen würde, die beraten.
Ja.
Das sind Menschen, die arbeiten mehr oder weniger fürs Finanzamt, die sind mittlerweile auch beruflich so gezwungen vom Finanzamt und raten von Dingen, die sie nicht genau verstehen, einfach ab und sagen, nee, das machst du nicht,
das
funktioniert bei dir nicht.
Ja.
Was natürlich für den Steuerberater nützlich ist, weil dann hat er keine Haftung.
Ja.
Aber für seinen Mandanten ist das blöd, weil er kann eben diese außergewöhnlichen Möglichkeiten für sich nicht nutzen.
Übrigens, das hat mein Vater schon. Ich bin ja nun geborener Däne und mein Vater kommt, meine Großeltern kommen aus Ebeltoft. Und mein Vater hat also seine Geschäfte in Dänemark auch immer so diskutiert, dass die dänischen Steuerberater eigentlich keine Berater sind. Das sind Erfüllungsgehilfen des Finanzamtes. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass in Deutschland mittlerweile genauso ist.
Das ist genauso.
Deine Zahl von 2, die das wirklich können, darf ich zumindest ergänzen. Ich kenne 3 bis 4.
Aber das du musst
nach akribisch arbeiten.
Dann kenne ich die auch. Ja.
Ja, gut.
Nein, es ist wirklich so, dass oftmals vom Steuerberater Dinge, Aussagen kommen. Jetzt zum Thema Tiny House oder IAB, da kommen die dann mit irgendwelchen Erlassen oder irgendwelchen Schriftstücken des Finanzamts von 2002.
Ja.
Und dann sage ich, das hat mal so da gestanden, das ist ja richtig, aber das ist jetzt 20 Jahre her und auch da bewegt sich etwas. Ja, verändert sich etwas im Steuerrecht und das muss man dann wissen.
Ja, 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 ja.
Und die Vermietung von Wirtschaftsgütern, dass die mit dem IAB abzugsfähig ist, das gibt es ja seit 2020. Und alle Rechtsprechung davor muss man nicht in die Tonne treten, aber ist ja mit Vorsicht zu genießen, weil die natürlich die Veränderungen nach 2020 nicht berücksichtigen konnte.
Und jetzt haben wir auch, wir haben ja ein bisschen durch die ganzen Tage, wo wir schon hier sitzen, einiges besprochen. Es gilt ja der Grundsatz, den auch gute Steuerberater empfehlen. Man muss ja ein Investment vom Ende her aufzäumen, um zu sehen, was kommt da am Ende bei raus und wie ist die Rentabilität, das ja als erstes zu prüfen, bevor ich überhaupt über Steuervorteile nachdenke. Und da ist ja die Schwierigkeit, die wir immer wieder erleben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen irgendeiner Hütte, die irgendwo in Osteuropa gebastelt worden ist, die aber nicht baugenehmigungsfähig ist und den werthaltigen Häusern, die dann sowohl baugenehmigungsfähige Häuser sind, als auch straßenzugelassene Fahrzeuge, Mobilie und Immobilie. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass man das natürlich dann auch nutzen kann nach dem Motto, ich habe natürlich ein bewegliches Wirtschaftsgut, das hervorragend steuerlich unternehmerisch abgeschrieben werden kann über die verschiedensten Bereiche IAB, Sonderabschreibung, Superabschreibung. Die nächste heißt wahrscheinlich dann Hupa-Dupa-Superabschreibung. Ich weiß nicht, was der Kling, was ich noch ausdenkt. Aber dass man dann sagen kann, okay, wenn ich es dann ausgebucht habe und dann verkauft habe, ist eigentlich die Werthaltigkeit durchaus gegeben, dass man es dann auch spannend auch noch weiter nutzen kann. Und da hast du ein Thema aufgebracht, was ich also bisher überhaupt noch nicht so beleuchtet habe. Der Steuergestalter empfiehlt ja seinen Kunden im Standard Genossenschaft oder Stiftung, um irgendwie das Geld dann möglicherweise zum Beispiel an die Kinder weiterzugeben. Du kommst mit einem Punkt, den du hast es mir genannt, der kleine Bruder der Stiftung. Was meinst du damit? Was hast du da aufgebracht?
Ja, Peter, ich habe vor 6 Jahren einen Menschen kennengelernt, der einen Verband in Österreich gegründet hat, um Unternehmern die Vorteile der Verknüpfung eines gemeinnützigen österreichischen Vereins mit einem Unternehmen zu erklären und zu zeigen.
Ja, das musst du mir erst erklären.
Ja, es gibt, man könnte das auch mit einem deutschen Verein machen, aber es ist sehr viel komplizierter. Und die Österreicher haben das Vereinsrecht sehr vereinfacht und haben gesagt, also 2 Leute reichen, um einen Verein im Sinne des österreichischen Vereinsgesetzes zu gründen.
Mhm.
Und wenn diese Menschen Statuten schreiben lassen oder schreiben, das kann man selber auch machen, wenn man sich das traut, die Gemeinnützigkeit in sich tragen, dann gilt dieser Verein so lange als gemeinnützig, bis das Finanzamt das Gegenteil beweist. Das heißt, wenn man dann sauber arbeitet, dann braucht man nicht diesen Prozess der Prüfung in Deutschland durchlaufen, dass das Finanzamt erst einmal guckt und sagt, ist das überhaupt gemeinnützig? Geht das überhaupt? Und dann alle 3 Jahre wissen will, hast du auch wirklich das gemacht, was du da gesagt hast? Und beweis uns das mal. Und du kennst das deutsche Finanzamt, die sind ja manchmal kleinfieselig und diskutieren um einzelne Begriffe. Die Österreicher haben das anders gemacht. Die haben gesagt, du kannst arbeiten mit dem Verein und kannst auch Gutes tun. Und wir prüfen, wenn dich jemand anzeigt, natürlich müssen wir prüfen, wenn da einer der Meinung ist, du machst was falsch, aber wir prüfen ansonsten so gut wie gar nicht. Und selbst wenn wir prüfen, dann müssen wir dir beweisen, dass das nicht gemeinnützig war, was du getan hast. Und kleine Fehler kann man auch noch korrigieren, weil die Vereinspräsidenten, die wir schaffen, sind natürlich alle auch ehrenamtlich tätig. Das heißt, die haben auch nicht die Haftungsmodalitäten eines deutschen Geschäftsführers oder eines Stiftungsrates, weil man immer unterstellt, die machen das, um anderen Menschen zu helfen, um die Allgemeinheit zu fördern und nicht, um sich persönlich zu bereichern. Und wenn dann jemand mal was falsch gemacht hat, dann gibt es Toleranzen, dass man das...
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Weil jetzt gerade natürlich auch im Hintergrund... Also wir sind hier live, wir sind hier in einer Strandbar direkt am Wasser. Und das ist natürlich von der Strandbar, jetzt kommt der Sohn gerade von der Schule. Also das nehmen wir gleich mit auf, nur dass ihr seht, wir sind wirklich auf Kreta. Okay, Entschuldigung, deswegen...
Ja. Ja, und das hat mich dann fasziniert, als ich von deinem Tiny House gehört habe, weil mir gleich eingefallen ist, dass man die Kombination zwischen dem Verein und dem Tiny House herstellen kann. Der Verein in Österreich, der gemeinnützige Verein, zahlt keine Steuern für Einnahmen aus der Verwaltung seines Vermögens. Das heißt, wenn der Verein ein Tiny House hätte, dann könnte er es vermieten und könnte die Einnahmen nutzen für seine gemeinnützige Tätigkeit. Das geht bei uns auch bis in den Bereich von Mildtätigkeit. Also man kann arme Menschen unterstützen, man kann Menschen helfen, die vielleicht krankheitsbedingt irgendwelche finanziellen Sorgen haben. Das ist alles mit einem Verein möglich, aber man kann auch ganz normale Gemeinnützigkeiten schaffen. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Und dann ist mir, wie gesagt, eingefallen, dieses Tiny House muss ja irgendwann einen Vermarktungswert haben, weil kein Mensch will Steuern sparen, Peter, weißt du das?
Ja.
Das ist eine völlig unsinnige Überlegung, Steuern sparen zu wollen. Die Leute wollen einfach keine zahlen. Aber sie wollen das Geld
natürlich... Das ist der Umkehrschluss, ja. Sie wollen keine zahlen.
Ja, sie wollen keine zahlen, weil eigentlich ist ja der Weg andersrum. Das Finanzamt nimmt dir was weg und das willst du nicht. Und nicht, du gibst dem Finanzamt was und das kannst du dir sparen. Das ist aber okay.
Ja. Da muss ich übrigens wieder einhaken, weil wieder eine dänische Schote. Also bevor die Königin Margarete natürlich intronisiert wurde, der Vater, ihr Vater als König, der war natürlich auch schon also sehr, sehr erfolgreich. Aber da sagen die Dänen davon, also als der König noch lebte, ging es uns schlecht. Da mussten wir den Zehnten, also 10% unseres Einkommens an den König abgeben. Heute geht es uns besser, heute dürfen wir den Zehnten behalten.
Ja, so ungefähr habe ich es auch kennengelernt. Es gibt Leute, die das ausrechnen, die sagen, 80-90% des Erwirtschafteten geht in irgendeiner Form an den Staat.
Ja, was ja auch noch hinzukommt, gerade wir sprechen ja auch über gut verdienende Angestellte. Die Selbstständigen wissen, was Vorsteuerabzugsberechtigung ist, was Mehrwertsteuer ist. Aber der Angestellte bezahlt ja etwas und merkt gar nicht, dass er nach der Einkommensteuer sein Nettogehalt zwar behalten darf, solange er es behält. Sobald er es ausgibt, hat er eine Verbrauchsteuer zu zahlen. Das heißt, er wird doppelt gekniffen, nochmal 19%. Aber das muss man wirklich den Leuten persönlich erzählen, damit die ja so da verrückt spielen, damit sie ja so mal merken, was da wirklich weggeht. Jetzt hast du das Thema und jetzt regnet das. Guck mal, ist das nicht toll für die Natur hier?
Ja, unbedingt. Ja,
also Kreta leidet ja unter Feucht, unter Wassermangel und jedes Mal, wenn es hier regnet, sind alle glücklich, wollen wir es auch sein, auch wenn es ein Hintergrundgeräusch ist. Ja. Aber das heißt, jetzt noch mal kurz zurück zum Thema österreichischer Verein. Das heißt, wir können eigentlich sagen, liebe deutsche Steuerberater, Steuergestalter, befasst euch mal damit und gerne gebt uns ein Feedback, gerade so zu deinem Stichwort, wo du sagst, das ist der kleine Bruder der Stiftung, ob da nicht eventuell was Spannendes ist, dass wir möglicherweise die 2, 3, 4 guten Steuerberater und Gestalter, die wir kennen, sagen, Mensch, wäre vielleicht mal eine Alternative, dass wir uns damit mal beschäftigen.
Ja, das ist eine große Hoffnung, die du hast, die teile ich nicht.
Ich bin positiv,
muss ich tatsächlich sagen, weil es gibt in Deutschland keinen Steuerberater oder kaum einen, der sich damit überhaupt jemals beschäftigt.
Das wollen wir gerade ja provozieren.
Und es gibt tatsächlich auch in Österreich kaum einen Steuerberater. Also wir vom Verband, wir sagen, wir kennen vielleicht 10 oder 15 Steuerberater in ganz Österreich, die sich mit dem Thema Vereinsrecht und der steuerlichen Auswirkungen jemals beschäftigt haben. Weil es ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf in die Kamera, weil es natürlich für den Steuerberater immer einkommensmindernd. Sobald keine Steuern anfallen, ist er nicht mehr zuständig, ist er nicht mehr tätig. Und dann verdient er halt weniger. Ne? Wenn jemand eine Kapitalgesellschaft gründet, eine Stiftung gründet, eine Genossenschaft, dann verdient der Steuerberater wieder an der Beratung für diese. Und diese Beratung ist enorm. Und auch das ist ein großer Unterschied zum österreichischen Verein. Der Verein ist formfrei, Peter. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so wirklich vorstellen, wenn man das nur hört. Der muss wieder eine Buchhaltung haben. Natürlich muss er irgendwann sagen, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben.
Aber Schuhkarton alleine hilft auch nicht.
Doch, Schuhkarton hilft. Es gibt ein berühmtes Beispiel, der Herr Kurz in Österreich.
Ja.
Der ist da mal mit seinen Vereinen
angeklagt. Das ist angeklagt. Der Bundeskanzler
Kurz. Der ehemalige Bundeskanzler. Ja. Und der hat auch sehr viel mit Vereinen gemacht. Und der hatte, das ist dann im Zeitungsartikel, im Bericht geschrieben, der hat dann seinen Schuhkarton hingestellt und hat gesagt, okay, da ist alles drin, ich bin ehrenamtlich tätig, ich bin nicht verpflichtet, für euch eine Buchhaltung zu führen, ich bin so klein, auch mit meinem Verein, also unter 1 Million. Mhm. Wenn du natürlich einen großen Verein aufmachst, der österreichische ÖMTV, der hat natürlich Buchhaltung und der muss natürlich auch Steuererklärung machen, aber einzelne Menschen, ich will nicht sagen kleine Menschen, die anderen helfen wollen und das in einem kleinen Rahmen machen, sind da von diesen Dingen befreit.
Ja.
Na? Also auch das ist ein Riesenvorteil, weswegen ich das mit den österreichischen Vereinen mache. Und wie gesagt, selbst in Österreich, wir haben ein paar Anwälte, wir haben ein paar Steuerberater in Österreich aufgetan, die sowohl uns das Wissen geben, die uns unterstützen, auch wenn es mal irgendwo Fragestellungen gibt. Aber das war auch das, was zu finden war.
Lass uns das mal so im Raum stehen lassen. Und jetzt wollen wir sehen, ich weiß ja nur ganz genau, dass wir einige gute Steuergestalter auch bei uns als Podcast-Hörer haben. Mal sehen, wie das Feedback ist. Und vielleicht fahren wir eine kleine interessante Geschichte hoch. Aber ich halte es
ja, für spannend. Ja, vielleicht will ja tatsächlich jemand wissen.
Ja, genau, wer weiß.
Kann er gerne fragen.
Okay, also ich verlinke dich natürlich auch als Finanzfachmann, aber auch einige Punkte zum Thema österreichischem Vereinsrecht. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der die Shownotes sich ansieht und dann mal ein bisschen googelt oder auch ChatGPT dazu befragen oder eben dich direkt. Und du scheinst ja sich damit seit wie vielen Jahren jetzt schon beschäftigt zu haben? 6 Jahre?
Ja, mit dem Verein seit 6 Jahren. Also ich bin selbst ehrenamtlicher Präsident in 5 österreichischen gemeinnützigen Vereinen.
Ach, du startest sie selber auch, ja?
Ich mache dasselbe auch. Das wäre ja ein schlechter Berater, der nicht das macht. Also gut, ich kann nicht alles machen, was ich meinen Kunden vermittle, aber die wesentlichen Dinge schon. Also das war das Erste, das ich gesagt habe, das probiere ich aus, das will ich wissen.
Ja, stark, super. Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und wir genießen jetzt mal den Regen auf Kreta. Das ist meistens ja nur ein Stündchen, aber das hilft der Natur hier doch ungemein. Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben jetzt noch ein paar Tage hier, aber dann sind wir auch langsam wieder auf dem Weg. Vielleicht ist ja auch die Vorbereitung darauf, dass wir das schlechte Wetter in Deutschland dann genießen sollen. In Norddeutschland, Nordwestdeutschland soll es ja stürmen,
orkanartig. Morgen scheint die Sonne wieder ganz brutal vom Himmel runter.
Ja, genau. Hier, ja.
Hier. Ja, hier, ja.
Vielen Dank. Wir bleiben in Verbindung.
Okay. Gerne. Danke, Peter.
So, das war das Interview mit dem Finanzprofi Jochen Hiemisch aus der Nähe von Nürnberg. Genau genommen in dem Dreieck Bamberg, Bayreuth und Nürnberg. Wie üblich habe ich natürlich die ganzen Kontaktdaten von meinem Gesprächspartner in den Shownotes hinterlegt. Wenn ihr also mit ihm mal ins Gespräch kommen wollt, bitte einmal in die Shownotes hineinschauen. Und dann vergesst bitte nicht, in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen zu klicken, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Podcast-Folge hochlade. Und das passiert ja nun mittlerweile seit über 4 Jahren pünktlich jeden zweiten Montag. Ja, und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich erst einmal, euer Peter Petersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.